Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich will zu Beginn den Text, den lesen, über den wir sprechen werden, beziehungsweise in dem Solus Christus unter anderem vorkommt. Es gibt ja zahllose Bibelverse, in denen ja diese Aussage eben steckt. Und der Text steht in Apostelgeschichte 4, das sind die Verse 1 bis 12. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, welches verdroß, dass sie das Volk lehrten und in Jesu die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten die Hände an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, welche das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und es wurde die Zahl der Männer bei 5000. Es geschah aber des folgenden Tages, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten und Annas, der hohe Priester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geiste, zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste von Israel. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volke Israel kund, dass in den Namen Jesu Christi des Nazaräers, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Ich möchte zu Beginn noch beten. Mein Herr, ich möchte dir danken für diesen Tag. Ich möchte danken dafür, dass wir uns hier in Freiheit versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Mein Herr, ich möchte danken für 500 Jahre Reformation, auf die wir einfach zurückblicken dürfen jetzt und wo wir einfach dein Wirken sehen können, wie du schwache, gebrechliche Menschen gebrauchst, um dich groß zu machen, mein Herr. Wie du durch solche Menschen einfach wirkst, dafür möchte ich dir danken. Und ich möchte dir auch danken, Herr, für die Solas, die wir haben dürfen und ganz besonders für die wir jetzt uns anschauen werden. Solus Christus, allein du, mein Herr. Hilf uns doch bitte, diese Wahrheit zu verstehen. Sie aber nicht nur zu verstehen, dass es etwas Theoretisches ist, was wir begreifen, sondern dass es etwas ist, was unser Leben verändert. Dass diese Wahrheit praktische Konsequenzen und Auswirkungen einfach in unserem Leben hat, mein Herr. Hilf du uns doch bitte. Amen. Wie der Marv schon eingangs erklärt oder gesagt hat, befinden wir uns momentan in der Reihe die fünf Solas, die auch die Reformation mit geprägt haben oder die die Reformatoren vor 500 Jahren verfasst haben. Fünf Wahrheiten, die bis zu dem Zeitpunkt 1517 ungefähr weitestgehend vergessen wurden, insbesondere von der Kirche der damaligen Zeit. Wir hatten als erstes Sola Fide, allein der Glaube, der gerecht macht. Wir hatten Sola Scriptura, allein die Schrift als Grundlage für alles, was wir glauben können, für all das, was wir über Gott wissen und in Erfahrung bringen können. Die Schrift, die allgenügsam ist. Letzte Woche hat der Marvin über Sola Gratia gesprochen, allein aus Gnade. Es ist nicht so, dass wir etwas dazu tun können. Es ist nicht so, dass wir irgendetwas verdient hätten, dass in uns irgendetwas ist, was Errettung verdient, sondern es ist allein aus der Gnade Gottes, dass wir ihn kennen dürfen, dass wir errettet sein dürfen. Und heute ist das vierte von den fünf Solas, Solus Christus, allein Christus, der unser Heil erwirkt hat. Erster Punkt. Ich möchte erstmal ein bisschen einen historischen Kontext liefern, damit ihr auch wisst, wie das ungefähr war, in welcher Situation sich Luther befand, als er die 95 Thesen an die Tür der Kirche in Wittenberg geheftet hat, damit ihr wisst, welcher Gewalt, welcher Lehre sah sich Luther letztlich gegenüber, beziehungsweise inwieweit war Gottes Wort zu dem Zeitpunkt schon ziemlich verdrängt. Worin bestand die Lehre der Kirche zu der Zeit? Solus Christus, Christus alleine, nur er und er allein kann retten, sagt dieser Satz. Diese Lehre, die stand der Lehre der Kirche zu der Zeit diametral entgegen. Es gab einen Christus in der Kirche und dieser Christus war formell auf dem Blatt, war ja auch der Sohn Gottes, war ja auch derjenige, der erlösen kann. Er war der Erlöser in der katholischen Kirche. Aber die Kirche war zu der Zeit zu einer Institution herangewachsen, die diesen Grundsatz völlig verdreht hatte. Das Christentum, wenn man es so bezeichnen kann, war bis zu diesem Zeitpunkt zu einer Religion der Werksgerechtigkeit verdreht worden. Hinsichtlich der Errettung spielte Christus, wie gesagt, eine eher untergeordnete Rolle. Formell hat er natürlich existiert und er war der Erlöser. Und es wurde auch formell gefeiert im Abendmahl, auch in der Eucharistie, auch in einer verdrehten Art und Weise. Aber Christus als der alleinige Herr, als der, der alleine retten kann, diesen Christus gab es in der Kirche praktisch nicht. Das heißt, die Errettung im Sinne der Kirche zur damaligen Zeit war etwas, was hart erkämpft werden musste. Es ist etwas, was man sich mit Schweiß, mit Geld erarbeiten musste. Die Gesellschaft zu der Zeit war von der Kirche dermaßen indoktriniert, dass sie in dem Vertrauen und in der Hoffnung lebten, dass sie durch Heiligenverehrung, dass sie durch die Beachtung der Sakramente, dass sie durch den Kauf von Ablässen sich eine kürzere Zeit im Fegefeuer erkaufen könnten. Es gab keine Errettung. Jeder musste durch das Fegefeuer gehen, so ein Zwischenstadium zwischen Tod und Himmel oder dem Paradies letztlich. Es war etwas, was jeder durchmachen musste. Und abhängig von den guten und bösen Taten variierte dann die Länge der Dauer, wie lange Menschen in dem Fegefeuer verharren mussten. Und durch Werke, durch den Kauf von Ablässen, konnte diese Zeit eben reduziert werden. Und wie gesagt, die Errettung, die damals verkündigt wurde, war eben mit unter anderem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden, wovon dann eben auch die Adeligen und der Klerus der Zeit enorm profitiert haben. Also sah sich Luther und die Reformatoren, sie sahen sich einer Gesellschaft gegenüber, die ihr Leben lang gelernt hatten, dass sie sich ihr Heil auf irgendeine Weise erarbeiten könnten und dass sie es in irgendeiner Weise tun müssen, um Gottes gerechte Strafe ihren Gegenüber irgendwie zu verringern. Luther selbst hat dazu geschrieben, er hat von Jugend auf gelernt, Jesus müsse ein Stockmeister sein und für einen Henker haben wir ihn angesehen und darum die Heiligen angerufen und Wallfahrten gemacht. So sind es hunderte Heilande geworden. Auch Maria ist Heiland geworden. Das war die Lehre, über die Errettung zur damaligen Zeit. Es war nicht Solus Christus. Es war nicht Christus allein, der gerecht macht, sondern es war Christus und. Es war Christus und Maria, es war Christus und die Heiligen, Christus und Werke, Christus und Sakramente und wohl mit die übelste Form Christus und Ablässe, dass man das, was Christus getan hat, noch dadurch ergänzen musste, dass man von seinem eigenen Geld Ablässe kaufte. Also Christus, ja, ihn gab's. Aber das, was er am Kreuz getan hat, der Christus, der für uns gestorben ist am Kreuz, war nicht genug. dem musste noch nachgeholfen werden. Und das aus eigener Kraft. Das war die Ausgangssituation zur Zeit der Reformation. Das Bild von Jesus, von Christus. Und er war nicht genug. Man konnte selbst noch irgendetwas hinzufügen. Aber wer ist dieser Christus überhaupt? Und was ist so besonders an ihm, dass man sagen könnte, wie kann es sein, dass durch einen Menschen, der auf die Erde gekommen ist, wie ist es möglich, dass durch einen alle gerecht werden? Wie, das kann man doch überhaupt nicht nachvollziehen. Was ist so besonders an ihm und was hat er am Kreuz für uns getan, was uns gerecht macht, wo wir nichts mehr hinzufügen können dazu? Wer war dieser Christus? Zum einen nannte er Gott seinen Vater. In Johannes 5, Vers 18 sehen wir, darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Er hat Gott seinen Vater genannt und die Juden der Zeit damals haben ganz genau gewusst, was das bedeutet. Die haben nicht gesagt, oh, der ist verrückt, sondern sie haben gesagt, wie wagt er es, sich mit Gott gleichzustellen. Sie haben gewusst, wenn er Gott seinen Vater nennt, dieses Bild war den Juden damals zu der Zeit überhaupt nicht präsent. Dieser persönliche Gott, den man seinen Vater nennt, das kannten sie nicht. Nur jemand, der sich als sein Kind, der sich als sein Sohn in dem Fall bezeichnen konnte, konnte Gott so ansprechen. Und es hat sie zu der Zeit so empört, dass sie versucht haben, ihn zu töten. Er ist derjenige, zu dem der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Das hat Gott zu keinem anderen Menschen gesagt, zu niemand anderem. Gott sagt, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Von Christus. Von keinem anderen steht geschrieben, er ist der Abglanz seiner Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Er ist Mensch gewordener Gott. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Und daher war er auch der Einzige, der sagen konnte in Lukas 5, Vers 20, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Kein Mensch hätte sich anmaßen können, anderen Menschen die Schuld zu vergeben. Und Gott und Jesus sprach in dieser Situation nicht von etwas, was ein Mensch ihm persönlich angetan hat, insofern, dass er persönlich verletzt worden wäre und dieser Person gesagt hat, ja, ich vergebe dir, sondern es bezog sich auf alle Menschen. Es bezog sich auf das komplette Leben des Menschen. In dem Fall, im Kontext geht es um den Gelähmten, der aus dem Dach heruntergelassen wurde, damit Jesus ihn heilt. Und die Menschen, die um ihn herum standen, haben sich sofort gewundert, wie kann es sein? Wie kann ein Mensch anderen Menschen Sünden vergeben? Was muss das für ein Mensch sein? Und die Menschen damals, die waren so nah dran jedes Mal. Die haben es immer wieder gewusst, als er Gott seinen Vater nannte. Als er Menschen die Sünde vergeben hat, haben sie immer gewusst, eigentlich kann es doch nur Gott. Das kann kein Mensch sein. Ein Mensch könnte sowas nicht tun. Er ist der Einzige, der sich vor seine Ankläger stellen konnte und sagen könnte, wer von euch überführt mich irgendeiner Sünde? Ist jemand heute Morgen hier, der sich das trauen würde, der sich hierher stellen würde und fragen würde, kann mich irgendeiner Sünde überführen? Wäre er nur ein Mensch gewesen, wäre es absurd gewesen. Also wäre er Mensch wie wir gewesen, sündig. Er hat sich freiwillig dieser Herausforderung gestellt, weil er angeklagt wurde. Und er stand den Menschen gegenüber, die versucht haben, ihn zu töten, die die ganze Zeit sein Leben lang ihn auf den Fersen waren und nach Dingen in seinem Leben gesucht haben, an denen sie ihn quasi packen konnten, womit sie ihn dann zum Tod verurteilen konnten oder ihn steinigen konnten, was sie ja auch öfter versucht haben. Diesen Menschen ist er entgegengetreten, hat gesagt, könnt ihr mir irgendeine Schuld nachweisen? Das ist der Christus der Bibel. Und die Menschen, die hätten das auch ganz einfach nachprüfen können damals. Die Menschen, die hätten nach Nazareth gehen können. Sie hätten noch hingehen können, sie hätten die Hauptstraße entlang laufen können, an die Türen klopfen können und fragen können, hey, kennt ihr nicht Jesus, den Sohn des Tischlers? Wie war er denn als Kind? Wie war er denn in der Schule? Wie hat er sich denn verhalten? Wie war er denn seinen Eltern gegenüber? Nichts war an ihm zu finden, keine Schuld, nicht das Mindeste. Dieser Mensch war völlig anders. Er war einzigartig, er war perfekt. Er ist der, der auf alle Privilegien, die er im Himmel besaß, verzichtet hat, um uns Menschen gleich zu werden, nach Hebräer 4, Vers 15. Und nicht nur, um uns Menschen gleich zu werden, sondern um sein Leben für uns zu geben als Lösegeld, um uns Menschen zu dienen, nach Markus 10, Vers 45. Damit wir, die wir seine Feinde waren, Römer 5, Vers 10, errettet werden können, weil wir in unseren Sünden und Übertretungen tot waren. Das ist der Jesus der Bibel. Das ist der Christus, Solus Christus, von dem hier die Rede ist. Er ist derjenige, von dem gesagt wurde in Lukas 15, Vers 1 und 2, die Begebenheit. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Das ist eins der schönsten Zeugnisse überhaupt, die wir über Jesus in der ganzen Bibel sehen können. Wenn wir überlegen, wer spricht dieses Zeugnis aus? Es sind seine Gegner, es sind seine ärgsten Feinde. Es war nicht, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen, sondern dieser Mensch nimmt Sünder an und er isst mit ihnen. Das war eine Anklage, das war etwas, womit sie ihn vor den Augen des ganzen Volkes niedermachen konnten. Es war etwas, womit sie ihn ächten wollten vor den Menschen. Und gleichzeitig war es doch das schönste Zeugnis, das es eigentlich geben kann von Menschen. Dieser Mensch nimmt Sünder an. Und dieser Mensch nimmt nur Sünder an. Er nimmt keine Menschen an, die selbstgerecht sind und die meinen, dass sie irgendwas hinzutun könnten. Dieser Mensch ist gekommen, um Sünder, um Kranke, um die zu retten. Und selbst als er am Kreuz hing, selbst als er geschlagen, gegeißelt, ans Kreuz genagelt war, Vater, vergib ihnen. Nur Liebe, nur Barmherzigkeit. Kein Mensch könnte so handeln, könnte so reden. Dort am Kreuz, wo dein und mein Heil erwürgt wurde, hat er die Schuld, die uns wie Dreck anhaftete, durch sein kostbares Blut von uns gewaschen. Ein für alle Mal. Wie wir gelesen haben, er ist der Baustein, den die Bauleute verworfen haben. Er ist zum Eckstein geworden, zu dem Stein, der die Grundlage des Evangeliums und des christlichen Glaubens geworden ist. Und das ist der Jesus der Bibel, der Christus, den die Welt so hasst und seit seiner Geburt zu vernichten versucht. Und das ist der Christus, der auch 1517 praktisch nicht mehr verkündigt wurde in der Kirche, die sich nach seinem Namen nennt. Christus allein. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. In welchem wir errettet werden müssen. Das ist passiv. Das bedeutet, wir können uns nicht erretten. Wir müssen gerettet werden. Unser Stand vor Gott ist so hoffnungslos. Wir als Menschen sind so klein, wir haben so viel Schuld auf uns geladen, dass wir nichts bringen können. Wir können nichts bringen. Und er konnte uns retten, weil er so war, wie wir es gerade angesehen haben. Die ganzen Verse, die wir angeschaut haben, weil er vollkommen, weil er perfekt war. Und es ist in keinem anderen das Heil. Wir müssen errettet werden, wir können uns nicht selbst erretten. Und es gibt nur einen Namen, durch den wir errettet werden können. Und dieser Name ist Jesus Christus. Christus alleine, der unsere Errettung bewirkt hat. Das bedeutet nicht, dass sich Gott, der Sohn von Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist irgendwie abgekoppelt und selbstständig gemacht hat, sondern vielmehr, dass es Christus alleine war, der uns gerettet hat. Insofern, dass nicht wir etwas dazu beigetragen haben zu unserem Heil, was wir gar nicht tun können, sondern wir sind zu 100%, nicht zu 99%, zu 100% auf das Werk Jesu Christi angewiesen, was er vor 2000 Jahren für uns getan hat, als er vor 2000 Jahren den Sieg über die Sünde an dem Kreuz erkämpfte, als er, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde wurde, als Gott, der Vater, seinen Zorn über unsere Sünde und Rebellion gegen ihn auf seinen Sohn Jesus Christus ausgoss, schrie er, nicht wir. Er, Christus, schrie am Kreuz, es ist vollbracht. Vor 2000 Jahren. Wie können wir meinen, wir könnten irgendetwas hinzutun? Wie konnten die Menschen damals, 1517, meinen, sie könnten diesem vollkommenen Opfer, diesem vollkommenen Werk der Erlösung auch nur das Kleinste hinzufügen? Und sie wird dadurch besser werden. Nein. Etwas dem Werk Christi hinzufügen zu wollen, wäre schlichtweg gotteslästerlich. Man sagt nichts anderes als, was Christus getan hat, reicht nicht. Es ist nicht genug. Ich muss noch einen draufsetzen. Er hat bezahlt und uns erlöst. Und wir hätten die Schuld, die wir gegenüber Gott hatten, niemals auch nur ansatzweise abstottern können. Wie es in 2. Korinther 5 heißt, die Verse 18 und 19. Ich lese noch ab Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt, nicht die Welt hat sich mit ihm versöhnt. Wenn wir auf Christus schauen, wenn wir auf sein Leben, auf sein Wirken, auf seine Worte schauen und erkennen, wie groß und wie heilig er ist, dann wird bei uns aller Stolz, alles Rühmen dahin sein. Der Mensch ist als seiner selbst Macher, ein Getriebener in Sachen von Selbstdarstellung. Wir schaffen es sehr gut, uns noch irgendwie ins Licht zu lücken und zu sagen, wir haben doch irgendwas dazu beigetragen, auch wenn es nur ein klitzekleines bisschen war. Dazu haben wir den Drang durch unsere sündige Natur. Aber wir haben nichts zu geben. Es bleibt Christus allein. Christus hat alles gegeben. Er hat alles getan, was für unsere Rettung nötig war. Und kann es natürlich schön Theorie bleiben, vielleicht schön theologisch, passt alles, kann man abhaken. Aber was ist unsere Antwort darauf? Ist es nicht das Mindeste, dass wir ihm auch alles geben, der alles für uns gegeben hat. Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wie oft haben wir das schon gesungen? Haben wir das nicht mit unserer Taufe zum Ausdruck gebracht? Dass nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns? Es ist wirklich nicht das Mindeste, dass wir ihm doch unser ganzes Leben geben. Und wie zeigt sich das in unserem Leben? Ganz bewusst. Wenn wir heute Nachmittag heimgehen, wenn wir morgen aufwachen, wie zeigt es sich in unserem Leben, dass nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns lebt? Dass wir nicht mehr unsere eigenen Ziele und Träume jagen und uns selbst verwirklichen wollen. Dass wir nicht diesen Lügen der Welt, was Selbstverwirklichung angeht, was unsere eigenen Wünsche angeht, was das ganze Materielle angeht, was den Lebensinhalt als Ganzes angeht. Inwieweit unterscheidet sich unser Leben davon? Inwieweit zeigt es sich, dass wir nicht mehr leben, sondern Christus in uns? Wer will verdammen? Christus, der gestorben ist? Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Christus ist nicht nur der Sohn Gottes, der gekommen ist auf diese Erde, geboren wurde, gelebt hat, Wunder vollbracht hat, am Kreuz starb, auferstand. Und wie wir jetzt gerade gelesen haben, oder wie ich gelesen habe, in dem Himmel aufruhen, dort vor Gottes Thron für uns eintritt. Es geht noch einiges darüber hinaus. Es ist nicht nur er, der unsere Errettung, unser Heil alleine erwirkt hat. Und es ist nicht nur er, dem der erste Platz in unserem Leben gehört, beziehungsweise dem unser Leben gehören sollte, ganz und gar. Sondern es geht über unser Leben hinaus. Selbst in der Ewigkeit wird Christus der alleinige Grund unserer Anbetung sein. Wenn wir lesen, würdig, oder ich fange ab Vers 11 an, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel, um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende, Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und im Lamme, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Solus Christus. Christus allein. Nicht nur vor 2000 Jahren, nicht nur als die Welt erschaffen wurde, nicht nur zur Zeit der Reformation. Auch nicht nur in der Ewigkeit, sondern heute. Was ist unsere Antwort? Ich möchte noch beten zum Abschluss. Mein Herr, ich möchte dir danken für dein Wort. Das uns so klar, so deutlich, unmissverständlich einfach aufzeigt, wie groß du bist. Wie herrlich du bist, mein Herr, und ja, wie du doch es wert bist, dass wir dir unser ganzes Leben geben, mein Herr. Ich möchte dir danken dafür, dass du keine Kosten gescheut hast, dass du den ganzen Weg gegangen bist, dass du für uns unsere Schuld an diesem Kreuz getragen hast, und für uns zur Sünde wurdest, mein Herr. Ich möchte dir danken dafür, dass wir nichts hinzufügen können. Mein Herr, hilf uns doch bitte, diese Wahrheiten zu verstehen und dich in unserem Leben als den anzubeten, der du bist. Als Christus allein, der Christus der Bibel, der, den wir so deutlich einfach erkennen dürfen, mein Herr. Wir schaffen es aus eigener Kraft nicht, aber hilf uns doch bitte, ein Leben zu leben, das dir Ehre bereitet. Hilf uns doch bitte, uns von dir gebrauchen zu lassen, mein Herr, und unser Leben nicht zu vergeuden. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir zu dir beten dürfen, dass wir nicht auf uns selbst angewiesen sind, sondern dass du uns hörst und dass du uns hilfst, mein Herr. Amen.